Ja, bin ich laut. Okay. Auch von mir ein frohes neues 2020 in Potsdam, wo ich vorher war, haben wir immer gesagt, ein gesundes neues Jahr 2020. Also das neue Jahr, Jörn hat es schon gesagt, liegt noch ganz jungfräulich vor uns. Und für viele ist das eine sehr, sehr kostbare Zeit, sich wirklich mal so Gedanken übers Leben zu machen, was man vielleicht so im Alltag nicht schafft. Und dann auch so das eigene Leben mal ein bisschen zu reflektieren und vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen anzupassen. Ich habe mir an Silvester natürlich auch sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Ich habe sehr lange und sehr reflektiert nachgedacht. Aber ich bin ehrlich, nicht über mein Leben, sondern welche Knaller ich mir dieses Jahr kaufen werde. Also das ist für mich so an Silvester immer die wichtigste Frage. Und ich gehe dann immer in die Läden, schaue mir alle an so. Und ich habe dieses Jahr wirklich mal zum ersten Mal gedacht, so, boah, kaufe ich mir diese super teuren großen Batterien, die man halt nur einmal anzünden muss. Und ich habe mich aber zu jung dafür gefühlt, dachte so, ey, einmal, ja, einmal anzünden, das ist halt so, ich will halt lieber diesen Spaß haben, 186 Mal anzuzünden, so. Und da habe ich mir diese ganzen kleinen Sachen gekauft, aber die sind aber nicht so cool, wenn man dann die zündet, dann denkt man immer so, na gut, also und dann schaut man halt doch zu der Batterie des Nachbarn rüber und schaut die lieber an. Deswegen, ja, wie viele Feuerzeuge hat man zu Hause noch und so, das sind so die Gedanken, die ich mir mache. Für Neujahrsvorsätze bin ich nicht so der Typ, aber dieses Jahr habe ich es tatsächlich vor. Zum ersten Mal. Es ist ja nicht nur ein neues Jahr, sondern auch ein neues Jahrzehnt. Und ich bin 1990 geboren. Das heißt, für mich ist jeder Dekadenwechsel auch der Anbruch eines persönlich neuen Jahrzehnts. Ich werde im Februar 30. Höchste Zeit, erwachsen zu werden, habe ich mir gedacht. Also so ein bisschen mehr Seriosität in mein Leben zu bringen, vielleicht neuer Haarschnitt, irgendwie neue Klamotten, irgendwie sowas. Und natürlich auch rasieren. Das weiß ich nicht. Das verspreche ich euch nicht, dass ich mich rasieren werde. Aber so die ein oder andere kindliche Verhaltensweise abzulegen, ja? Ich will mir jetzt tatsächlich mal so ein weißes Blatt vornehmen und auf die eine Seite will ich das draufschreiben, worüber die letzte Predigt am Sonntag von Tim ging. Also, nämlich, was ist mir wirklich wichtig? Was sind meine Prioritäten? Was will ich 2020 ganz konkret tun? Was will ich vielleicht anders machen? Und Tim hat ja da aufgeworfen, dass man diese Fragen nicht mal auf sein eigenes Leben, auf mich nur persönlich beziehen soll, sondern mal überlegen soll, hey, die Leute, die in meinem Umfeld sind, mein Partner, meine Kinder, meine Familie, meine Nachbarn, Freunde, Gemeinde, was ist mir denn für die wichtig? Wo kann ich Sie denn ermutigen oder Ihnen weiterhelfen, im Leben voranzukommen oder manche Dinge zu verändern? Eine sehr spannende Frage und das kommt bei mir auf die eine Seite des Papiers. Was will ich ändern? Was will ich ganz konkret tun? Und auf die andere, auf die zweite Seite, möchte ich die Sachen draufschreiben, um die es heute in der Predigt gehen wird. Es ist also praktisch Teil 2 der Predigtfortsetzung, die Tim letzten Sonntag gehalten hat. Es wird um all die Dinge gehen, die ich nicht einfach machen kann, die ich nicht einfach umsetzen kann, so ich gehe zum Sport oder ich nehme ab oder rasiere mein Bart, sondern es geht um die Sachen, auf die ich keinen großen Einfluss habe. Ja? Sondern die ich eben nur erhoffen kann. Also jetzt bei dem Vorsatz, Sport zu machen, ist es natürlich sehr einfach oder meiner Frau aufmerksamer zuzuhören. Das kann ich einfach, das hängt im Grunde, hängt das von mir ab, ja? Also von meiner Disziplin, von meinem Willen, von meinen Fähigkeiten vielleicht auch. Ich habe da einen großen Einfluss drauf, aber es gibt viele Dinge, die 2020 passieren werden, die liegen außerhalb meines Wirkradius oder größtenteils zumindest außerhalb meines Wirkradius. Vielleicht steht bei dir auch im Leben eine neue Lebensphase an, also vielleicht irgendwie sogar ein Wohnortwechsel oder du wirst einen neuen Job irgendwie machen oder Schulwechsel, Ausbildungswechsel, du willst bei Alisa und mir sein. Alisa beendet jetzt ihr Studium dieses Jahr, macht dann eine Ausbildung oder Fortbildung, besser gesagt, zum Psychotherapeutin. Wir wissen noch nicht ganz genau, wo das sein wird. Sie hat schon einen Platz in Bochum, aber muss sich jetzt noch eine Psychiatrie suchen, in der sie das machen kann. Noch ein bisschen unklar, alles unsicher. Ich werde dieses Jahr ordiniert zum Pastor. Also mein Vikariat endet im Sommer, also auch irgendwie so ein, ja, gewisserweise neuer Lebensabschnitt mit vielleicht mehr Verantwortung. Alles so Dinge, die man jetzt nicht so direkt, ja, einen großen Einfluss drauf haben kann, dass es gut wird und dass es richtig, ja, dass es klappt und dass da Segen drauf liegt. Vielleicht heiratest du dieses Jahr oder irgendwie suchst einen Partner oder vielleicht wollt ihr Nachwuchs haben, vielleicht zum ersten Mal. Alles so Dinge, auf hat man ein Stück weit Einfluss darauf, ob man jetzt Nachkommen kriegt oder nicht. Aber größtenteils hängt es auch irgendwie nicht von dir alleine ab. Und vielleicht hast du Wünsche und Erwartungen an Gott. Also wenn du zurückdenkst an den dritten Advent, da hat Melissa hier gepredigt über Wünsche und Erwartungen, die wir haben. Und wir haben die Wünsche und Erwartungen auf Zettel geschrieben und dann hier vorne zum Kreuz gebracht. Und das sind wahrscheinlich auch alles Wünsche gewesen, auf die du selbst nicht so einen großen Einfluss hast, die du dir von Gott wünschst. Zum Beispiel, dass du gesund wirst von einer schwierigen Krankheit oder dass einer deiner Lieben gesund wird. Dass vielleicht Streitigkeiten, die in der Familie da sind, aufhören. Vielleicht, dass du einen Partner findest oder dass du nicht mehr so sehr von Ängsten beherrscht wirst oder dass du, ja, vielleicht auch eine geistliche Sache, dass du irgendwie geistlich wächst, dass deine Liebe zu Gott größer wird oder dass du eine geistliche Gabe bekommst, was auch immer du da reingelegt hast. Vielleicht wünschst du dir einfach nur irgendwie einen Freund fürs Leben, der mit dir durch dick und dünn geht. Also alles Dinge, die wir ein Stück weit beeinflussen können, aber die zum größten Teil außerhalb unseres Wirkradius liegen, die wir nicht einfach so in die Hand nehmen können, wie einfach mal irgendwie im FitX anmelden und trainieren gehen, sondern auf die wir größtenteils einfach nur hoffen und beten können. Und diese Hoffnungen, die ich für 2020 habe, die schreibe ich auf die eine Seite, also auf diese zweite Seite dieses Blattes. Und dabei ist mir wohl bewusst, dass ich da gar nicht viel anderes tun kann, als für diese Hoffnungen und diese Wünsche in Gottes Hand zu legen. Ich überlege gerade, wo ich meinen Presenter habe. Hat jemand meinen Presenter zufällig gesehen? Okay. Dario, ich bitte dich gleich, bevor er auftaucht. Es ist schon da, jetzt hast du es zu früh verraten. Na gut, also das ist die Jahreslosung dieses Jahres. Die katholischen und evangelischen Kirchen, die bringen immer zusammen für jedes Jahr eine Jahreslosung raus. Also ein Bibelvers, der so thematisch über dem ganzen Jahr steht. Und passend dazu, dass ich mir zum ersten Mal in meinem Leben wirklich so Gedanken machen möchte über mein nächstes Jahr oder das nächste Jahrzehnt vielleicht sogar. Wo möchte ich stehen, wenn ich 40 bin? Möchte ich gar nicht drüber nachdenken, aber was muss ich heute schon dafür tun, um da auch wirklich anzukommen? Und diese Jahreslosung passt zu dieser Predigt oder zu meinem Thema, was mich gerade beschäftigt, deswegen wirklich wie die Faust aufs Auge. Diese Jahreslosung ist nämlich der Ausruf eines Mannes, der all seine Hoffnungen und Wünsche in Gottes Hand legt. Und zu Jesus ruft, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Er glaubt, dass Jesus ihm all seine Hoffnungen und Wünsche erfüllen kann. Ja, und gleichzeitig tut er sich aber auch schwer damit zu glauben. Und er zweifelt. Auf den ersten Blick sind es so zwei völlige Gegensätze, Glaube und Unglaube, die überhaupt nicht zusammenpassen, die irgendwie keinen Sinn machen zusammen gleichzeitig. Aber wenn wir uns die ganze Geschichte, die dahinter steckt, anschauen, ist diese Jahreslosung eingebettet und da können wir sehr, sehr gut, glaube ich, diese Zerrissenheit, die in diesem Mann da zum Vorschein kommt, nachvollziehen und uns damit identifizieren. Der Mann ist ein Vater eines kranken, besessenen Sohnes, der durchlebt in dieser Geschichte verschiedene innere Zustände, die wahrscheinlich jeder von uns gut kennt. Und ich lese uns die Geschichte einmal vor. Und da geht dann mit uns so ein bisschen diese inneren Zustände. Oh, ich krieg doch den Presenter. Wo habe ich ihn vergessen? Neun. Okay, also irgendwo muss der Alte auch noch liegen. Okay. Die Geschichte findet sich im Markus-Evangelium. Wir haben also das circa das Jahr 30 nach Christus. Jesus, der Sohn Gottes, lebt auf dieser Erde zu dieser Zeit der Geschichte. Er hat sich 12 Jünger gesammelt und reist bereits umher in Israel, predigt vom Reich Gottes, tut Wunder und heilt Menschen. Es ist aber noch nicht die Kreuzigung und Auferstehung passiert. Das kommt erst ein bisschen später. Er war gerade mit Johannes, mit Petrus, mit Jakobus oben auf dem Berg und hat euch was ziemlich Krasses erlebt. Und jetzt kommt er zurück zu den anderen Jüngern. Und da fängt unsere Geschichte an. Wer es aufschlagen möchte, ich habe es aber auch hier vorne, Markus Kapitel 9 ab Vers 14. Ich habe es aber auch, wie gesagt, hier vorne. Als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, waren diese von einer großen Menschenmenge umringt, darunter einige Schriftgelehrten, die ein Streitgespräch mit ihnen führten. Sobald die Menge Jesus sah, geriet sie in große Erregung. Alle liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. Worüber streitet ihr euch denn? Fragte er. Einer aus der Menge antwortete, Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen. Ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Dem Jungen tritt Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation, sagte Jesus zu ihnen. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Man brachte ihn, und so wie der Geist Jesus erblickte, riss er den Jungen hin und her, sodass dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf dem Boden wälzte. Wie lange geht das schon so mit ihm? Fragte Jesus den Vater des Jungen. Von klein auf, antwortete der Mann. Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus. Für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Oder wie die Luther-Übersetzung, hilf meinem Unglauben. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Du stummer und tauber Geist, sagte er, ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein. Da schrie der Geist auf, riss den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge blieb regungslos liegen, sodass die meisten dachten, er sei tot. Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten. Da stand der Junge auf. Als Jesus ins Haus gegangen war und seine Jünger mit ihm allein waren, fragten sie ihn, warum konnten denn wir den Geist nicht austreiben? Jesus erwiderte, diese Art von Dämonen kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als durch Gebet. Zunächst mal ein kleiner Einschub. Wenn du noch nicht viele Geschichten aus der Bibel kennst, dann mag es für dich wahrscheinlich sehr befremdlich sein, dass hier von einem bösen Geist, von einem Dämon die Rede ist. Der Junge ist nicht einfach nur krank, sondern er ist besessen. Es scheint ein böser Geist in ihm zu wohnen, der diese Symptome auslöst. Und den meisten Menschen in Deutschland kommt das sehr, sehr absurd vor. Also dass es eine höhere Macht gibt, irgendwie einen Gott, das können sich viele Deutschen auch noch vorstellen, so, aber dass es jetzt auch noch den Teufel gibt, dass es Engel gibt, Dämonen, also gute und böse Geistwesen, das fällt auch vielen sehr, sehr schwer zu glauben. Aber man muss gar nicht an die Bibel glauben, um an Dämonen zu glauben. Ich habe vor ein paar Jahren einen Ferienjob gemacht. Ich habe vor ein paar Jahren einen Ferienjob gemacht und da habe ich einen jungen Mann kennengelernt. Der ist in Ostdeutschland aufgewachsen, völlig atheistisch groß geworden, glaubte auch nicht an Gott. Und als ich ihm erzählt habe, dass ich an Gott glaube, da hat er mir sofort erzählt, dass er an Dämonen glaubt. Und da habe ich so ein bisschen nachgefragt und er meinte, ja, ich, in meinem Schlafzimmerschrank hat ein Dämon gelebt. Und der böse Geist, hat er mir so erzählt, hat ihn nachts nicht schlafen lassen. Der war in seinem Schrank und hat diesen Schrank bewegt und hat diesen Schrank hin und her gerüttelt. Das hat er mir einfach so erzählt, als wäre es das Normalste von der Welt so. Und da war er nicht ein Kind, als er das erlebt hat, sondern da hat er schon mit seiner Freundin zusammen gelebt. Und seine Freundin hat es auch gesehen, hat diesen Geist auch gemerkt. Und sie konnten beide nicht schlafen und die haben ziemlich Angst gehabt. Und da habe ich ihn gefragt, was er dann gemacht hat so mit diesem Geist. Ich meine, ist ja schon ein bisschen. Er hat gemeint, er hat seine Mutter gefragt um Rat und seine Mutter, also völlig selbstverständlich, die hat gemeint, ja, ich kenne da eine Hexe, die holen wir jetzt. Und haben die Hexe geholt und die Hexe hat mit diesem Kleiderschrank einen Exorzismus durchgeführt und danach war Ruhe. Also erzählt er mir todernst, völlig normal für ihn, dass es böse Geister gibt, dass es Hexen gibt, dass es so eine geistliche Dimension gibt. Und auch wenn es in Deutschland für die meisten Menschen sehr, sehr weit entfernt ist, irgendwie an Geister zu glauben, weltweit gesehen glauben tatsächlich die meisten Menschen an Geister. Also für Thailänder zum Beispiel, Da gehört die Geisterwelt so selbstverständlich zum Alltag wie, ja, wie für uns das Butterbrot schmieren. Also wir schmieren unseren Kindern oder uns selber ein Pausenbrot für die Arbeit oder für die Schule und so richten die einen leckeren Snack zu für ihre Ahnengeister. Und packen den, also in Thailand stehen überall, wer schon mal da war, überall diese Geisterhäuser, so kleine Häuschen. Und da packen die alles rein. Die ein schönes Getränk kaufen die dann, irgendwie eine Cola, machen die auf, machen schon mal einen Strohhalm rein, dass der Geister auch leicht drankommt und trinken kann. Ihre Ahnengeister, aber auch böse Geister, die sie besänftigen müssen, ist für die völlig, völlig normaler Alltag. Manche westliche Bibelausleger, also in Europa, Amerika, die tun sich ein bisschen schwer damit, an Geister zu glauben. Und die tun sich auch in dieser Geschichte schwer damit, da irgendwie so einen Geist anzunehmen. Und sie münzen das gerne um, dass sie sagen, okay, diese Symptome, ja, damals hat man halt irgendwie noch geglaubt, es kommt von einem Geist, aber heute wissen wir natürlich, es gibt keine Geister und die Symptome ähneln am ähnlichsten so einer Epilepsie. Also wahrscheinlich hatte dieser Junge einfach Epilepsie. Ich halte es da aber mit C.S. Lewis und finde es sehr, sehr nachvollziehbar, dass es die Strategie des Teufels sein könnte. Also der Teufel hält bewusst seine Dämonen in der westlichen Welt zurück, dass sie nicht öffentlich in Erscheinung treten. In anderen Teilen der Welt ist es nicht so. Aber in Westeuropa, in Amerika, da sagt er seinen Dämonen, hey, die Leute sind hier in einem sehr materialistischen Weltbild und in diesem materialistischen Weltbild hat auch Gott keinen Platz. Warum sollten wir sie jetzt daraus wachrütteln und ihnen zeigen, dass es doch Geister gibt? Halten wir uns zurück, dann glauben die Leute auch nicht an Gott. Das ist eine Theorie, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Teufel diese Strategie tatsächlich nutzt und wir hier sehr wenig mit Geistern und Geistwelt konfrontiert sind. Für die Menschen zur Zeit Jesu und auch für Jesus selbst waren Dämonen und Besessenheit aber auf jeden Fall gang und gäbe. Also es gibt im Neuen Testament ganz, ganz viele Geschichten, wo Jesus Menschen begegnet, die besessen sind von Dämonen und er treibt sie aus. Die Autoren der Bibel haben auch überhaupt, also für die ist es sowas Normales, dass sie nicht mal die Frage stellen, warum es sowas eigentlich gibt. Also warum gibt es überhaupt den Teufel und Engel und Dämonen? Diese Frage wird in der Bibel gar nicht groß beantwortet. Was uns die Bibel aber über böse Geister verrät, ist, dass wir keine Angst vor ihnen haben brauchen. Weil Jesus ist mächtiger als die Dämonen. Die Dämonen fürchten sich vor Jesus, fürchten sich vor Gott. Also im Jakobusbrief zum Beispiel heißt es im Kapitel 2, Vers 19, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, schön und gut, aber die Dämonen glauben das auch und sie zittern. Die Dämonen zittern vor Gott. Und wenn wir Kinder Gottes sind und der Heilige Geist in uns lebt, Gott selbst in uns lebt, dann brauchen wir uns nicht vor Dämonen zu fürchten, sondern die Dämonen fürchten sich vor uns. Soweit mal der kleine Einschub zu dem bösen Geist in unserer Geschichte. Und jetzt will ich euch mit reinnehmen in die inneren Zustände, die dieser Mann, dieser Vater des Sohnes durchlebt. Diese innere Zerrissenheit von Hoffnung und Enttäuschung, von Glaube und Zweifel. Für den Vater beginnt diese Geschichte ja mit einer riesigen, mit einer unglaublich großen Hoffnung. Er erzählt es Jesus in Vers 17 und 18. Da erzählt er ihm, Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen. Ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Dem Jungen tritt Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. So sieht er seinen Sohn leiden, schon seit Jahren. Und es muss ihm das Herz zerreißen, ihm nicht helfen zu können. Aber dann hört er von diesem Jesus aus Nazareth. Und er hört, dass die Menschen über ihn sagen, hey, dieser Jesus ist der Messias, der neue König. Taube können wieder hören, Lahme können gehen, Blinde können wieder sehen. Ey, dieser Jesus, der kann Kranke heilen und der kann Dämonen austreiben. Und als er davon hört, muss es eine riesige, eine unbändige Hoffnung in ihm ausgelöst haben. Jetzt könnte sein größter Wunsch, seine größte Hoffnung in Erfüllung gehen, Wirklichkeit werden. Und so macht er sich sofort auf mit seinem Sohn zu Jesus. Neue Hoffnung zu bekommen ist wahrscheinlich eines der schönsten Dinge, die wir Menschen auf dieser Erde erleben können. Also da ist eine Not, eine schier aussichtslose Notsituation, über die man auch keine Kontrolle mehr hat. Und dann eröffnet sich plötzlich ein Ausweg. aus der schweren Krankheit oder aus einem tiefgreifenden Eheproblem oder aus Einsamkeit eröffnet sich auf einmal ein Ausweg oder was auch immer du dir für Hoffnungen für das Jahr 2020 hegst. Und deine Hoffnung, die ist gut, die ist sehr gut begründet. Denn unser Gott ist ein Gott, der Hoffnung schenkt. So sagt es Gott selbst im Buch Jeremia. Ich habe euch den Vers mitgebracht. Denn ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Der Vater kommt mit seinem Sohn also voller Hoffnung dorthin, wo er Jesus vermutet. Jesus ist nicht da. Okay, erster Dämpfer, aber dafür sind seine Jünger da. Und die Jünger Jesu, die können auch Dämonen austreiben. Dafür sind sie auch bekannt, dass sie rausgehen, dass sie in die Dörfer gegangen sind ohne Jesus und dort Menschen geheilt haben und Dämonen ausgetrieben haben. Jesus bevollmächtigt sie 3 Kapitel vorher in Markus 6. Ich habe euch die Stelle auch mal mitgebracht. Jesus rief die 12 Jünger zu sich, sandte sie jeweils zu zweit aus und gab ihnen Vollmacht über die bösen Geister. Da machten sich die Jünger auf den Weg und riefen die Menschen zur Umkehr auf. Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Der Vater bringt also voller Hoffnung seine Bitte vor die Jünger und erlebt eine schwere Enttäuschung. Vielleicht sogar die schwerste Enttäuschung seines Lebens, weil er so stark zu hoffen gewagt hat. Und er erzählt es Jesus. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Und Jesus antwortet dann so, was seid ihr nur für eine ungläubige Generation, sagt Jesus zu ihnen. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Man brachte ihn und so wie der Geist Jesus erblickte, riss er den Jungen hin und her, sodass dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf dem Boden wälzte. Die Symptome treten wieder auf. Es ist überhaupt nichts besser, vielleicht sogar noch schlimmer. Sein Junge ist nicht geheilt. Der Geist wirft ihn hin und her. Schaum vor seinem Mund wälzt sich auf dem Boden. Und wer das Markus-Evangelium kennt, der weiß, dass Markus immer sehr, sehr knapp und sehr, sehr trocken erzählt. Und dass hier diese Erzählung für Markus voll untypisch ist und es eigentlich schon für Markus sehr, sehr dramatisch ist. Es muss eine unglaubliche Enttäuschung für diesen Vater hier sein. Er befindet sich immer noch in diesem Kreislauf. In dem Kreislauf aus Hoffnung, Enttäuschung, neue Hoffnung und wieder erneute Enttäuschung. Und dann vielleicht wieder Hoffnung und wieder Enttäuschung. Der Mann hat wahrscheinlich schon so viel versucht, um seinem Sohn zu helfen. Er war bei Ärzten, er hat für ihn gebetet, er hat für ihn beten lassen, er ist zum Tempel gegangen, hat für ihn geopfert, er hat sein ganzes Geld dafür ausgegeben, um irgendjemanden zu finden, der seinem Sohn helfen kann. Er hat diesen Kreislauf von Hoffnung und Enttäuschung wahrscheinlich schon etliche Male durchlaufen. Und ich vermute, dass auch hier in diesem Raum viele, viele von uns diesen Kreislauf nur allzu gut kennen. Ich habe ihn bei meiner Familie schon selbst 2-mal sehr hautnah miterlebt, in Bezug auf schwere Krankheiten. Aber kann man auch auf andere Hoffnungen sehen. Bei dem einen Fall in meiner Familie lag es so, dass zwischen diesem Auf und Ab, zwischen Hoffnung und Enttäuschung, mehrere Wochen und mehrere Monate manchmal lagen. Und in einem anderen Fall gab es fast täglich einen Wechsel. Ja, es geht bergauf. Nein, doch nicht. Kommt wieder was dazwischen und es geht wieder bergab. Neue Hoffnung steigt wieder auf und dann, zack, am nächsten Tag die nächste Enttäuschung. Wie oft kann man die Enttäuschung wegstecken und wieder neu hoffen? Bei der wievielten Wiederholung von diesem Kreislauf stellen sich die ersten Zweifel ein. Meint Gott es wirklich gut mit mir? Ich sehe es irgendwie nicht. Wenn du an die Dinge denkst, die du dir von Gott wünschst für 2020 oder für die nächsten 10 Jahre oder jetzt ganz aktuell, an welchem Punkt stehst du da gerade? Hast du Freude im Herzen und sagst, ja, meine Hoffnung ist lebendig, ich habe genug Kraft? Oder zweifelst du? Fehlt dir die Kraft? Der Vater in unserer Geschichte, der fängt an zu zweifeln. Verständlicherweise, oder? Ja, er lebt schon so lange eine Enttäuschung nach der anderen. Jesus fragt ihn ja, wie lange geht das schon so? Und er sagt, von klein auf. Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Seit sein Sohn klein ist, macht der Vater die Erfahrung, dass nichts hilft. Dass es nicht besser wird. Im Gegenteil, es ist sogar schlimmer wird. Und der Geist versucht, ihn umzubringen, indem er ihn ins Feuer und ins Wasser wirft. Es wird immer nur schlimmer. Und jetzt hört er von Jesus und seinen Jüngern, dass sie Dämonen austreiben können. Und ihm steigt die größte Hoffnung auf, die man jemals haben kann. Bei einem Arzt oder bei einem Neuen irgendwas hat er wahrscheinlich nicht so eine Hoffnung gehabt. Aber jetzt, wo er von diesem Jesus hört, da keimt's auf. Und dann, zack, klatscht er voll auf den Boden. Die Jünger scheitern. Wie könnte man es ihm verübeln, dass er einfach nicht mehr kann? Ja, er bittet Jesus, aber der Zweifel hat sich eingeschlichen. Er schützt sich. Er schützt sich vor der nächsten Enttäuschung. Was ist, wenn Jesus es auch nicht kann? Vor dieser endgültigen Enttäuschung muss er sich schützen. Kann gar nicht anders. Und er gebraucht in seiner Bitte an Jesus das Wörtchen wenn. Wenn du kannst, dann bitte. Wenn du willst, dann bitte. Und ich bin ehrlich zu euch, das Wörtchen wenn habe ich auch schon das eine oder andere Mal in meinen Gebeten gehabt. Um mich vor der Enttäuschung abzusichern. Was ist, wenn Gott es nicht macht, nicht heilt? Wenn du willst, Gott, dann bitte, Punkt, Punkt, Punkt. Und was sagt Jesus dazu? Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Wenn man das so liest, könnte man es ja als Ermahnung verstehen auf den ersten Blick. Aber ich glaube, in den aufgewühlten und in den verzweifelten Ohren des Vaters muss das wie der Zuspruch neuer Hoffnung klingen. Denn das, was in ihm nachklingt, ist, alles ist möglich. Alles ist möglich. Sollte für Gott irgendetwas unmöglich sein? Diese Aussage, Gott ist alles möglich, die findet sich an vielen, vielen Stellen in der Bibel. Und die prominenteste Stelle aus dem Alten Testament, die war dem Vater höchstwahrscheinlich sehr gut bekannt. Da sagt nämlich Gott zu Abraham, Sarah, deine Frau, wird schwanger werden und dir einen Sohn gebären. Und Sarah war ihr ganzes Leben unfruchtbar. Die hatte kein Kind bekommen. Und jetzt, Abraham und Sarah waren schon so uralt, da lief schon lange nichts mehr mit Kinderkriegen. Und da sagt Gott, Sarah wird schwanger werden. Und als Sarah das hört, hat sie nur ein Lachen übrig. Nur ein Lachen. Aber Gott fragt, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Und tatsächlich hält sie ein Jahr später ihren Sohn Isaac in den Armen. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Der Vater des Jungen erinnert sich zu, ich sag mal, 99% an diese Geschichte von Abraham und Sarah und er ruft laut aus, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben, hilf meinem Unglauben. Das ruft er Jesus zu. Zu glauben, dass für Gott alle Dinge möglich sind, das ist nicht das Problem. Das glaubt der Vater. Sonst hätte er gar nicht diese Hoffnung gehabt, dass Jesus oder seine Jünger ihm helfen könnten. Und so bekennt der Vater, ja, ich glaube, Jesus. Und auch mir persönlich fällt es sehr, sehr leicht zu glauben, dass Gott alles möglich ist. Dass Gott es kann, natürlich. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, aber ich persönlich traue Gott alles zu. Das zu glauben bereitet mir null Probleme. Das Problem ist aber, dass wir gleichzeitig zu unserem Glauben an die Allmacht Gottes auch die Erfahrung und die Enttäuschung machen, dass Gott eben nicht immer das tut, worum wir ihn bitten. Und wir wissen nicht, warum Gott viele unserer Gebete auch nicht erhört. Und das verunsichert uns zugleich. Was ist da los? Kann ich überhaupt noch irgendwie glaubensvoll beten? Der Vater des kranken Jungen, der erkennt und bekennt in diesem Augenblick seinen Glauben, Natürlich glaubt er, dass Jesus seinen Sohn befreien kann, dass Gott es machen kann. Natürlich, gar keine Frage. Aber er erkennt und bekennt auch seine Grenzen, seinen Unglauben, seinen Zweifel. Und er bittet Jesus, diesen Zweifel in Hoffnung zu verwandeln. Hilf meinem Unglauben. Glaube und Unglaube sind ja eigentlich zwei völlig gegensätzliche Dinge, die gar nicht zusammenpassen. Aber die sind beide zugleich im Herzen des Vaters präsent. Beide zugleich. Und wenn ich in mein eigenes Herz schaue, dann finde ich es genauso dort vor. Glaube und Unglaube gleichzeitig in meinem Herzen. Mein Dozent für Neues Testament hat dazu geschrieben, dass die Mischung aus Gegensätzen von Glaube und Unglaube vielleicht ein deutlicher Spiegel der Realität und Komplexität des Glaubens in unserer heutigen Zeit sind. Und was sagt Jesus zu dem Unglauben des Vaters? Kein einziger Tadel, keine einzige Ermahnung oder irgendwie, ey, glaub doch, überhaupt nicht, kein bisschen. Er treibt ganz einfach den Dämon aus und hilft seinem Jungen und erfüllt damit alle Hoffnungen und Wünsche, die der Vater hat. Und gleichzeitig kommt Jesus ihm mit seiner Bitte, hilf meinem Unglauben, entgegen und schafft seinen Unglauben ab. Jesus macht sein Handeln nicht abhängig von unserer Glaubensstärke. Ich muss nicht perfekt sein, ich muss nicht perfekt glauben. Ich kann und ich darf mit all meiner Unperfektheit, mit all meinem Unglauben, mit all meinen Zweifeln zu Jesus kommen und all meine Hoffnung, die ich für das Jahr 2020 habe, auf ihn setzen. Im 1. Petrusbrief heißt es dazu, alle Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Lasst uns das jetzt tun. Ich möchte mit uns beten. Jesus, danke, dass wir vor dir nicht perfekt sein müssen, bevor du uns erhörst. Danke, dass wir mit all unseren Zweifeln, mit all unserem Unglauben und unserer Unperfektheit einfach so zu dir kommen dürfen. Du siehst die Hoffnungen, die wir für das neue Jahr haben. All unsere Wünsche, all die Erwartungen, auch die ganzen Sorgen, die wir uns vielleicht machen. Und nutze jetzt doch gerne die Zeit, diese Erwartungen, diese Hoffnungen Gott zu nennen. Jesus, wir legen dir unser Jahr 2020 vertrauensvoll in deine Hände. Und wir bitten dich, dass du uns überall da, wo wir noch nicht vertrauen, wo es uns schwerfällt, wo wir eher Unglauben in unserem Herzen haben, dass du uns da heraushilfst. Jesus, wir glauben. Hilf unserem Unglauben. Amen.